Schön, mal wieder hier zu sein bei euch. Ich habe vor kurzem eine Radioandacht gehört von Knut Dahl-Ruddis. Ich weiß nicht, ob der Name euch was sagt, ist auch nicht wichtig. Jedenfalls berichtet er da von einem Ereignis an der Gemüsetheke. Als er sich bückt, um etwas aus dem Regal zu holen, fährt ihn eine Rentnerin mit ihrem Einkaufswagen an. Und statt sich zu entschuldigen, fährt sie ihn mit Worten noch ein zweites Mal und sagt: Können Sie nicht aufpassen? Ein Beispiel für die Gereiztheit in unserer Gesellschaft, so beschreibt er es hier. Und wir kennen das vielleicht selber aus dem Verkehr, da kommt sowas oft vor, vielleicht auch selber vom Einkaufen, dass die Leute schnell auf 180 sind und unter die Decke gehen. Ja, oder auch vom Arbeitsplatz. Und der Autor nennt das hier die kurze Zündschnur der Leute. Und er nimmt sich da selber auch nicht aus. Er sagt das, wie Uwe das eben auch gesagt hat, dass man manchmal selber schnell zornig wird oder sagt: Wie kann man bloß so behandelt werden? Oder wie kann der andere so doof sein? Und er beschreibt dann da sogar, dass die Wissenschaft sich schon damit beschäftigt hat, diese erhöhte Temperatur der Gesellschaft, so könnte man das umschreiben, ja zu untersuchen, woher das kommt, dass Leute so kurz angebunden sind. Und dann berichtet er davon, wie Leute in seinem Bekanntenkreis damit umgehen und versuchen, sich selbst zurückzunehmen und zu sagen: Ich will wieder runterkommen, ich will nicht zu gereizt sein. Und erzählt dann so verschiedene Sachen. Und als seine eigene Methode, darauf wollte ich eigentlich hinaus, erzählt er von dem Herzensgebet. Es ist Jahrhunderte alt und eine Möglichkeit, sich auf Gott zu konzentrieren. Eines der ältesten und weit verbreitetsten Gebete ist: Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner. Durch das wiederholte Rezitieren kommt man zu sich selbst und zu Gott, so sagt er. Nebenbei führt es dazu, innerlich und äußerlich ruhiger zu werden, Grübelgedanken zu durchbrechen und Stress abzubauen. Warum erzähle ich euch davon? Beim Suchen nach einem Text für die Predigt heute Morgen bin ich auf einen Abschnitt gestoßen, der in der Lutherbibel überschrieben ist, das Hohelied der Barmherzigkeit Gottes, nämlich den Psalm 103. Und auch hier ist Barmherzigkeit ein ganz zentrales Thema, ähnlich wie in diesem Herzensgebet, von dem der Knut Dahl-Ruddis erzählt hat. Herr Jesus Christus, erbarme dich meiner, da ging es ja auch darum. Und vielleicht habe ich gedacht, ist das Ziel von Davids Lied, was er da aufgeschrieben hat, von dem Psalm 103, gar nicht so verschieden. Und wenn man dann guckt, ist es doch wieder ganz anders. Ich möchte euch diesen Psalm einmal vorlesen. Wie gesagt, Psalm 103, da schreibt David: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Feld, und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, ist er nimmer da, und die Stätte kennt sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und die Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Herrscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist ja ein sehr bekannter Psalm Davids, der ist viel zitiert, auch sehr oft vertont worden, zum Beispiel von Norbert Kissel, dieses ganz bekannte Lied, Lobe den Herrn, meine Seele, 6/8-Takt, einen schönen Walzer, kennt ja fast jeder. Auffällig ist hier, wenn man das liest, wie bei vielen anderen Texten im Alten Testament auch, dass dieser Psalm oder die einzelnen Strophen oder Verse nicht dem Prinzip eines klaren logischen Fortschritts im Gedankengang folgen. Vielmehr ist es so, dass die Themen oder die Punkte umkreist werden und dass man sich dem Gegenstand, dem Thema immer wieder annähert. Von allen Seiten wird das beleuchtet und immer wieder ein Anlauf darauf genommen. Und wenn wir sowas lesen, kommt uns das oft ein bisschen umständlich vor, dass wir denken, das hat er doch gerade gesagt. Oder wir sagen, das wiederholt sich doch ständig, er sagt ja immer dasselbe. Und interessant fand ich dazu, habe ich von Dieter Schneider in einer Erklärung gefunden, das möchte ich euch kurz vorlesen. Besonders spürbar ist dieses parataktische Denken, also dieses Umkreisen, in den poetischen Texten der Psalmen. Es ist eigenartig und nötig zum Nachdenken. Wenn der Mensch vor Gott steht und seine Stimme, Gedanken und Gebärden zu ihm erhebt, muss er offensichtlich die banale Alltagssprache verlassen, weil er die Notwendigkeit empfindet, das, was er sonst anders sagen würde, zu dichten. Das heißt, in eine verdichtende, malende, meißelnde, farbige und rhythmische Sprache zu gießen. Das Faszinierende, das von Gott ausgeht, schlägt sich in der Art der menschlichen Äußerung nieder. Der betende Hebräer wird ja von seinem Gott genötigt, das Äußerste aus sich herauszuholen. Also diese Art der Sprache als Reaktion darauf, dass man fasziniert davor steht und es eigentlich nicht so banal sagen kann, wie wir das oft tun, in einem Gespräch mit dem Nachbarn oder so. Und genauso finden wir das eben hier auch bei David. Und eine weitere Sache, die auffällt, wenn wir diesen Psalm lesen, ist, dass er eben neben der Barmherzigkeit Gottes, die Luther ja auch in dieser Überschrift gefasst hat, ein weiteres Thema anspricht, nämlich das Lob Gottes. Und zunächst, am Anfang hat man den Eindruck, David führt ein Selbstgespräch. Er macht eine Nabelschau. Er spricht nicht zu den Leuten oder zu den anderen, sondern er adressiert sich selbst. Er ermahnt sich selbst, lobe den Herrn, meine Seele. Und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und auch schon bei diesen beiden Zeilen ist es so, dass sie nicht zwei verschiedene Dinge nennen, sondern einfach einen weiteren Anlauf auf die gleiche Sache nehmen. Und ich glaube auch, wenn man sich das ein bisschen anschaut, das ist keine neue Einsicht, die David da hat und die er sich selber sagt oder zu der er sich ermahnt, sondern es ist vielmehr eine Sache, die ihm wohl bekannt ist und die er sich wieder in Erinnerung ruft. Also etwa so, als wenn du sagst, ich will ab jetzt zu Fuß zum Bäcker gehen und nicht jedes Mal das Auto nehmen. Oder wenn du sagst, ich will nicht mehr von einem Termin zum anderen hetzen, sondern ich brauche auch mal Ruhe. Also eine eigentlich längst bekannte Erkenntnis, eine Richtigkeit neu in Angriff zu nehmen, sich neu daran zu halten. Lobe den Herrn, meine Seele. Und auch dazu habe ich einmal geschaut, wenn er seine Seele anspricht, wie wird das in der Bibel benutzt? Und da habe ich einen Abschnitt gefunden in der Genfer Studienbibel, da wird es so beschrieben. Jeder Mensch auf dieser Welt besteht aus einem materiellen Leib, der von einem immateriellen Selbst, der Persönlichkeit, beseelt wird. Die Schrift bezeichnet dieses Selbst als Seele oder Geist. Der Begriff Seele betont die Einzigartigkeit des bewussten Selbst eines Menschen. Geist verweist auf den Ursprung dieses Selbst in Gott, auf seine Abhängigkeit von Gott und auf die Aufteilung des Menschen in Geist, Seele auf der einen und Leib auf der anderen Seite. Der biblische Wortgebrauch führt zu dem Schluss, dass wir sowohl Seele als auch Geist besitzen und sind. Es wäre allerdings ein Missverständnis zu glauben, dass Seele und Geist zwei verschiedene Dinge sind. Auch eine dreigeteilte Sicht des Menschen als Leib, Seele und Geist ist falsch. Die weit verbreitete Vorstellung, dass die Seele als Organ für das diesseitige Bewusstsein, der Geist hingegen für die Gemeinschaft mit Gott bestimmte Organ ist, dessen Funktion mit der Wiedergeburt einsetzt, entspricht nicht biblischer Lehre. Also Seele und Geist auf der einen Seite und der Leib auf der anderen Seite. Und da ist es interessant, David fordert eben nicht seinen Mund auf, ein Loblied zu singen. Er fordert nicht seine Beine auf, aufzustehen zum Lobpreis. Oder er fordert nicht seine Hände auf, seine Harfe zu spielen und das Lied zu begleiten. und Gott zu loben, sondern er sagt zu David, lobe den Herrn, meine Seele. Was in mir ist, soll seinen heiligen Namen loben. Und ich glaube, dass David damit ausdrücken will, dass das seine Grundhaltung sein soll, dass er sich das wünscht, dass er sich dazu ermahnen will, dass er oder dass seine Seele ja verwurzelt sein soll im Lob Gottes, dass es seine Grundeinstellung ist, seine Grundsicht auf Gott, dass er derjenige ist, der zu loben ist. Und ja, seine Persönlichkeit soll durchdrungen sein davon. Mein Gott ist so unfassbar groß und wunderbar und barmherzig und dafür will ich ihn loben. Immer wieder neu. Und hier drin steckt noch eine weitere Sache, denke ich. Wenn ich seinen heiligen Namen lobe mit dem, was in mir ist, also mit meiner Persönlichkeit, dann denke ich, ist das auch verschieden zu dem, wie Uwe das machen würde oder Toni. Wir haben verschiedene Geschichten, wir haben verschiedene Gaben, wir haben verschiedene Erkenntnisse und Gefühle und darum ist auch unsere Art und unser Leben ganz unterschiedlich. Und wenn wir uns alle drei aufrichtig selbst ermahnen, lobe den Herrn, meine Seele, dann ist das verschieden, dann ist das nicht gleich, dann ist das nicht auf derselben Grundlage. Und ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir manchmal so ein bisschen vergessen, wenn wir über Lob sprechen und wie Anbetung aussehen kann. Nun hat natürlich ein Psalm, der in der weltweit verbreiteten Bibel steht, nicht den Charakter von Davids privaten Gebetsbüchlein, also wo er nur zu sich selber spricht, sondern natürlich ist Davids persönliche Ermahnung an sich selbst auch Vorbild an die Leute, die dieses Lied gesungen haben im Gottesdienst oder an die Leser dieses Textes, wenn wir heute die Bibel aufschlagen. Es ist ein Vorbild auch für uns. Und dass dieser Text vielfach vertont worden ist und noch mehr zitiert worden ist, spricht ja auch davon, dass der ganz vielen Menschen aus der Seele gesprochen hat. Und auch das ist eine schöne Doppelbedeutung, dass man das so empfindet, dass es einem aus der Seele spricht, was David hier zu Papier gebracht hat. Und wenn man sich nun dieses Gebet zu eigen macht und nachbetet, und wenn man sich auch ermahnt, dass man das regelmäßig machen will, dann kann das natürlich durchaus, so würde es mir gehen, so geht es mir, passieren, dass da auch Zeiten dabei sind, die gar nicht so rosig sind, wo mir gar nicht so danach ist, zu sagen, ich lobe dich Gott für alles, was du tust, weil es eben rundherum gerade alles sehr, sehr schwierig ist und man viele Probleme zu bewältigen hat, was auch immer. Aber ich erkenne eben, das ist das, was mir fehlt, diese Grundhaltung. Und da will ich wieder hin. Es ist also auch eine verstandesmäßige Ermahnung dazu, diese Grundhaltung einzunehmen. Lobe den Herrn, meine Seele. Dazu will ich wieder zurückkommen. Und ich glaube, da ist es dann auch schon wieder gar nicht mehr so verschieden von diesem Herzensgebet, von dem ich eben am Anfang erzählt habe. Dass man sich immer wieder darin das vorsagt oder dass man sich daran erinnert und das bewegt im Herzen, dass man von ihm das haben will. Etwas, über das man in der Stille lange nachdenken kann, was man verinnerlichen sollte und was man auch lernen sollte, um daran zu wachsen. Ich will daran arbeiten, dass das meine Grundhaltung wird, dass ich sage, lobe den Herrn, meine Seele. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und beim Annähern an dieses Thema nennt David nun eben auch diesen wichtigen Aspekt. Wenn du vielleicht nicht weißt, wofür du ihn loben kannst, weil die Situation eben gerade so ist oder eben nicht so ist, dann ist es ein gutes Hilfsmittel, sich daran zu erinnern, was er alles Gutes getan hat. Einfach nochmal sich hinzusetzen und zu sagen, was habe ich denn alles geschenkt bekommen? Was war da alles? Und gleichzeitig ist das wiederholte Nachdenken und auch Aussprechen von den Geschenken Gottes der beste Weg, dazu keines davon zu vergessen. Sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen, immer wieder zu sagen, ah ja, genau, stimmt. Und habe ich dir schon erzählt. Die Folge eines Vergessens von Gottes Großtaten und von Gottes Geschenken an uns wäre nämlich, dass mein Lob ein bisschen kleiner würde, weil ich ihn dafür nicht lobe. Und eine Folge wäre auch, dass mein Bild von Gott oder meine Vorstellung von Gott ein bisschen kleiner würde, weil ich das nicht auf dem Schirm habe, dass er das auch getan hat. Das heißt, letzten Endes bedeutet so ein Vergessen der Geschenke Gottes an uns auch, dass ich mich selber beschneide, dass ich mir selber etwas wegnehme, wenn ich das vergesse. Und im Folgenden macht David eben genau dies, dass er erinnert und aufzählt, was Gott ihm und seinem Volk alles Gutes getan hat. Einige Beispiele: der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Oder er sagt hier im Vers 6, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht immer für immer hadern und ewig zornig bleiben. Es sind einige Beispiele, die schon erahnen lassen, warum diese Überschrift über diesem Psalm geschrieben wurde. Das hohe Lied der Barmherzigkeit Gottes, weil David aufzählt. Und dabei, das finde ich interessant, wirkt Davids Zusammenstellung fast neutestamentlich, wenn er hier von der Sündenvergebung spricht oder von Gottes ewiger Gnade. Natürlich schöpft er aus den Erfahrungen, die er selber mit Gott gemacht hat, und er schöpft aus den Worten, die damals bekannt waren, die die Bibel des der damaligen Zeit waren, die Tora. Einige Beispiele vielleicht aus dem Psalm: Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Oder aus dem Jesaja-Buch: aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist ja das Bild, was er im Vers 5 zum Beispiel aufgreift. Oder es heißt da: wohl dem die Übertretungen vergeben sind, dem die Sünde bedeckt ist. Oder nochmal aus dem Jesaja-Buch: denn ich will nicht immer da hadern und ewiglich zürnen, sonst würde ihr Geist vor mir verschmachten und der Lebensodem, den ich geschaffen habe. Das ist auch eine interessante Aussage Gottes, dass er sagt, er hat andere Pläne, weil wir Menschen sonst chancenlos wären und wir vor ihm verschmachten würden, die er geschaffen hat. Das ist so ein bisschen so, als wenn Gott sagen würde: so kann es nicht weitergehen, so geht's nicht. Das führt nirgendwo hin. Und auf geradezu poetische oder prophetische Weise hat David diese Wahrheit beschrieben, indem er hier aufzählt und umkreist, was Gott alles getan hat, was Gott alles Gutes getan hat. Ihr kennt doch sicher alle dieses Nachtgespräch aus Johannes 3 zwischen Jesus und Nikodemus. Und dort beschreibt Jesus selbst Gottes Plan, dass es nicht mehr so weitergeht. Das ist auch Thema dieses Gesprächs zwischen den beiden. Und auch da, in dieser Erklärung, die Jesus dem Nikodemus gibt, beginnt er im Alten Testament. Da sagt er da in Johannes 3, Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also, oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Und was Jesus hier beschreibt, dem Nikodemus, das vergleicht er mit einer Neugeburt. Und man könnte fast glauben, dass David dies alles schon gewusst hat, wenn man den Psalm 103 liest, als er dieses Lied geschrieben hat. Wenn er hier zum Beispiel sagt im Vers 10, er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Das ist ganz faszinierend, wenn man diese beiden Texte nebeneinander hält. Ein Unterschied ist allerdings, und es fällt auf, wenn man diese beiden Texte nebeneinander hält, dass die menschliche Reaktion auf Gottes Barmherzigkeit eine andere ist. David spricht von Gottes Furcht und Jesus sagt hier als richtige Antwort auf Gottes Barmherzigkeit: ich soll an ihn glauben, ich soll ihm vertrauen. Nun steht Jesus sicher nicht im Verdacht, Gottes Wort zu verwässern oder falsch wiederzugeben oder dem einen anderen Dreh zu geben. Es hat einen Wandel stattgefunden vom Alten Testament zum Neuen Testament. In einer Erklärung habe ich das gefunden: aber die Furcht vor Gott ist nicht das Letzte, sondern die Liebe zu Gott, die auf die Liebe Gottes zu uns antwortet. Anders als im Alten Testament überwiegt dieser Gedanke der Gottesliebe im Neuen Testament den Gedanken der Gottesfurcht. Wenn auch hier der Schrecken vor dem unbegreiflichen, unfassbaren Gott nicht fehlt. Also auch im Neuen Testament gibt es durchaus Stellen, die von der Gottesfurcht sprechen. Zum Beispiel Hebräer 12. Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns dankbar sein und Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Also auch das findet sich im Neuen Testament. Aber wie gesagt, es überwiegt der Gedanke, Gott zu lieben, weil er uns liebt, als Antwort auf seine Liebe. Und Luther hat diesen scheinbaren Widerspruch, den wir hier sehen oder finden, so zusammengefasst. Und das finde ich ganz gut. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen, hat er gesagt. Und hat es so zusammengebracht. Wir sollen Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Hilfreich zur Erklärung dieses scheinbaren Widerspruchs finde ich auch die Verse 17 und 18, wo David hier schreibt, die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Da ist es auch wieder so, dass in diesen beiden Sätzen eigentlich nochmal wiederholt wird und dasselbe nochmal mit anderen Worten gesagt wird. Und in der Wiederholung im zweiten Vers, im Vers 18, sind die Gottesfürchtigen die, die an die Gebote denken und ernsthaft versuchen, sie einzuhalten. Und ich denke, da ist schon, sehen wir, dass es schon mal gar nicht mehr so verschieden ist, davon Jesus nachzufolgen, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen. Und noch ein Gedanke. In den Versen 14 bis 16 beschreibt David, auch wieder das Alte Testament zitierend, ein realistisches Bild des Menschen, wo er dieses sagt, gerade im Vergleich zu Gottes Größe. Und damit entzieht er eigentlich jeglicher Augenhöhe zwischen uns und Gott oder jeder Ebenbürtigkeit gänzlich den Boden. Und aus diesem Blickwinkel betrachtet, dass wir so gering sind vor Gott, scheint mir Ehrfurcht die einzige Reaktion zu sein, wenn wir Gott gegenübertreten, wenn wir mit ihm sprechen, wenn wir uns ihm nähern. Also wo David das hier sagt, er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Feld und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und die Städte kennt sie nicht mehr. Das ist der Unterschied zwischen Gott und dem Menschen. Also im Vergleich ist unser Leben nur ein Wimperschlag, ist es nur so ein. Wenn man sich das vor Augen führt, dieser Unterschied, dann wird die Barmherzigkeit Gottes und Gottes Interesse an uns, oder dass er sogar sagt, er liebt uns, noch viel fantastischer und faszinierender. Und David drückt das ja so auch so aus, er krönet dich mit Gnade und Barmherzigkeit, das steckt ja da drin. Wer sind wir, dass Gott uns so begegnet, dass er so auf uns zugeht und uns so anspricht? Ich möchte euch hierzu einen Abschnitt von C.S. Lewis vorlesen, der so ganz interessante Gedanken dazu anstellt, finde ich. Das ist aus einer Argumentation für den Glauben. Und da sagt er, des Weiteren behauptet das Christentum, jeder einzelne Mensch werde ewig leben. Und diese Behauptung ist entweder wahr oder falsch. Nun gibt es eine Menge Dinge, über die es sich nicht lohnen würde, sich den Kopf zu zerbrechen, wenn ich nur 70 Jahre zu leben hätte, über die ich mir aber sehr ernsthaft Gedanken machen sollte, wenn ich für immer lebe. Vielleicht werden mein Jähzorn und meine Eifersucht allmählich schlimmer, so allmählich, dass die Steigerung nach 70 Jahren noch nicht allzu auffällig sein wird. Nach einer Million Jahren aber wäre sie vielleicht die reinste Hölle. Falls das Christentum wahr ist, ist Hölle sogar der richtige Fachausdruck dafür. Und noch etwas würde durch die Unsterblichkeit grundlegend anders. Wenn Menschen nur 70 Jahre leben, dann sind ein Staat, eine Nation oder eine Zivilisation, die vielleicht 1000 Jahre lang Bestand haben, wichtiger als der Einzelne. Wenn aber das Christentum wahr ist, dann ist der Einzelne nicht nur wichtiger, sondern unvergleichlich viel wichtiger, denn er ist unsterblich und verglichen mit ihm ist die Lebensdauer eines Staates oder einer Zivilisation nur ein Augenblick. Dieses Gedankenbeispiel, was er da anstellt, das, denke ich, macht ganz gut deutlich, wie revolutionär und wie weitreichend die Veränderungen sind oder werden, dadurch, dass Gott uns barmherzig ist, dass er uns so gegenübertritt und uns dieses Angebot macht. Der Einzelne wird, ja, so kann man es vielleicht sagen, aus der Bedeutungslosigkeit vor den Thron Gottes katapultiert. Von der Bedeutungslosigkeit plötzlich da ins Rampenlicht, vor seinen Thron. Und wie David das hier gesagt hat, diese Barmherzigkeit Gottes kommt für uns einer Krönung gleich. Dass er uns so in den Blick nimmt und uns so behandelt und uns das anbietet. Die Krönung eines Staubkorns, so ist es ja. Die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und eigentlich müsste man ja sagen, Ewigkeit ist schon alles. Aber David formuliert von Ewigkeit zu Ewigkeit, von einer zur nächsten. Und er will damit sagen, Gott steht dauerhaft zu diesem Versprechen. Er hält an diesem Wort fest. Das gilt für immer und ewig. Und Jesus sagt es ja so, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er das alles getan hat. Und David erklärt in Vers 19, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Hinter ihm gibt es nichts mehr. Er herrscht über alles. Und dann sagt er gleichzeitig aber auch wieder in diesem Lied, er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein Tun. Auch das ist beispiellos, dass dieser Gott, dieser große Gott, sich uns erklärt, dass er sich in die Karten schauen lässt und sagt, das ist mein Plan, das habe ich vor. Das sind in diesem Lied viele, viele unfassbare Weisheiten über Gott und Wahrheiten über Gott, die wir nur mit Staunen und mit Loben beantworten können. Und David ist am Ende sogar so, ja, ich möchte sagen, hingerissen, ist in so einem Flow, dass er sogar den Engeln sagt, hier lobt Gott und den himmlischen Heerscharen empfiehlt, immer Gott zu loben. Dabei sollte man ja eigentlich annehmen, dass die himmlische Welt diese Aufforderung nun gerade nicht braucht und schon gar nicht von einem Menschen gesagt bekommen muss, macht mal oder es wäre gut, wenn ihr euch daran haltet. Aber ich glaube, die werden es ihm auch nachsehen, denn diese Sätze scheinen irgendwie nur Ausdruck seiner Faszination zu sein, seiner Begeisterung in diesem Moment, dass er sagt, Gott ist so barmherzig und ich kann ihn immer nur wieder dafür loben. Und letzten Endes endet dieses Lied wieder mit dem Beginn, dass er sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Er kommt nach all dem wieder bei sich selber und sagt, das will ich mir immer wieder sagen, will ich mir immer wieder vor Augen führen. Das ist sozusagen die Klammer um dieses Lied. Dass ich in das Lob Gottes einsteige, angesichts all dieser Geschenke und angesichts all dieser Zuwendung Gottes an uns. Am Ende habe ich eine schöne Zusammenfassung gefunden in einem Kalenderblatt. Und interessanterweise ist das auch von Manfred Siebald, habe ich nachher gelesen, stand da unten drunter. Von zwei großen Entfernungen spricht dieser Psalm. Zum einen ist da der ungeheure Gegensatz, der zwischen Gottes Unendlichkeit und unserer Begrenztheit besteht, zwischen seiner Heiligkeit und unserer Sünde. Die Schuld, die wir durch unser Denken, Reden und Handeln, aber auch durch unsere Gedankenlosigkeit, unser Schweigen und unsere Untätigkeit auf uns geladen haben, hat aus unserer Sicht Gott in weite Ferne gerückt. Diese Entfernung macht uns traurig. Aber die weite Strecke, die wir nicht überbrücken können, überwindet Gott selbst in seiner Barmherzigkeit. Seine Güte reicht vom Himmel bis auf die Erde und erreicht uns selbst da, wo wir uns vor schlechtem Gewissen versteckt haben. Er bietet uns Vergebung an. Das Unrecht, das wir ihm und anderen gegenüber getan haben, soll uns nicht mehr belasten. Wenn wir das annehmen, vergibt er uns alles und rückt damit die Schuld in unerreichbare Ferne. Und das ist die zweite große Entfernung, von der dieser Psalm spricht. Aber diese Entfernung macht uns froh und will uns an diesem Sonntag zum Jubeln bringen. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr, es ist tatsächlich wahr, wie David es sagt, dass wir nur Staub sind. Wie oft haben wir diesen Psalm schon gelesen? Wie genau wissen wir, was du alles getan hast? Und wie oft vergessen wir das und denken gar nicht daran, schätzen das nicht und quellen nicht über für Jubel angesichts all dieser Geschenke und dieser Zuwendungen und deiner Liebe zu uns. Und so glaube ich, ist es gut, dass wir immer wieder darüber stolpern, dass wir uns immer wieder dein Wort vornehmen, dass wir immer wieder daran finden, was du zu sagen hast, woran du uns erinnern musst, weil wir so klein sind und weil wir so vergesslich sind und so dumm. Ich danke dir, dass du das tust, dass du eben auch geduldig bist mit uns. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder ermahnst und uns immer wieder da auch zur Ordnung rufst, uns immer wieder erinnerst und uns dich auch immer wieder uns zeigst, wie groß du bist, wie zugewandt du bist, wie sehr du uns lieb hast. Und wir können darüber staunen und wir wollen das wieder neu tun. Wir wollen uns wieder neu vornehmen, dass das Lob deiner Größe und deiner Barmherzigkeit unser Innerstes wird. Dass meine Persönlichkeit bestimmt ist davon, dass ich immer weiß, du bist groß, du bist barmherzig, du bist zu loben, weil du uns so lieb hast, Herr. Und dafür danke ich dir und möchte das an diesem Sonntag einfach ganz neu sehen, Herr. Amen.